liebte. Sofort stellte er seine Kinder zu ihren Müttern. Die beiden Mägde, die mit ihren Kindern mussten vorangehen. Dahinter kam Lea mit ihren Kindern und ganz zum Schluss Rahel mit Josef. Er selbst lief an der Spitze des Zuges und verbeugte sich 7-mal, bis sie seinen Bruder erreicht hatten. Der rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Dann betrachtete Esau die Frauen und die Kinder. »Wer sind sie?«, sagte er. »Das sind die Kinder, die Gott deinem Diener in seiner Güte geschenkt hat«, antwortete Jakob. Die beiden Mägde mit ihren Kindern kamen näher und verbeugten sich vor Esau, ebenso Lea mit ihren Kindern und schließlich Rahel mit Josef. »Warum hast du mir diese ganzen Herden entgegengeschickt?«, fragte Esau. »Sie sind ein Geschenk für dich, dass du mir...« »Damit du dich mit mir versöhnst«, erklärte Jakob. Aber Esau erwiderte, »Ach, mein Bruder, ich habe doch selbst schon genug, behalte es doch.« »Nein, bitte nimm mir meine Geschenke an«, bat mich Jakob, »als Zeichen, dass du auch mich wieder annimmst.« »Als ich dir ins Gesicht schaute, war es, als würde ich Gott selber sehen. So freundlich bist du mir begegnet.« Jetzt freuen wir uns auf Predigt.
Sein dürfen. Es hat sich so ergeben, dass wir nicht nur heute hier sein werden, sondern auch in 4 Wochen. Also es gab irgendwie einen Ort im Bedienungsplan und so werdet ihr uns 2-mal sehen in den nächsten 4 Wochen und hören. Und es ist so, ich bin derjenige mit dem Akzent, nicht wahr? Freut mich, dass wir hier sein dürfen. Die Schriftlesung, die wir aus 1. Mose 33 gelesen haben, erzählt von der Begegnung zwischen Jakob und Esau und wirft eine Frage auf. Ich lade euch ein, dieses Wort nochmals aufzuschlagen im 1. Mose 33 und im Vers 4 wird eine Frage aufgeworfen. Ich lese Vers 4 nochmals vor. Eigentlich haben wir es hier an der Leinwand in der Elberfelder Bibel. Jakob sagte Esau, ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Und meine Frage ist, was bedeutet das? Wann ist das Angesicht eines Menschen wie das Angesicht Gottes? Der Predigtitel lautet das Gesicht Gottes. Und das ist meine Frage. Wann ist das Angesicht eines Menschen wie das Gesicht Gottes? Wir werden im Verlauf der Predigt auf diese Frage eingehen. Doch anfangen möchte ich woanders. Und zwar mit einer ganz anderen Frage. Wenn wir an gewisse Menschen denken, kommen uns die Worte gut oder schlecht in den Sinn. Wir denken, dass gewisse Menschen gut sind und gewisse Menschen schlecht. Ich werde ein paar Namen an die Leinwand werfen und euch fragen, ob das Wort gut oder schlecht zu diesen Menschen passt. Das ist die Frage, wann ist das Gesicht eines Menschen wie das Angesicht Gottes? Und hier sind die Namen. Jesus und Luzifer. Gut und schlecht. Martin Luther King und Hitler und Wilhelm Tell und der Landvogt Gessler. Bei wem kommt dir das Wort gut und bei wem kommt dir das Wort schlecht in den Sinn? Ich denke, dass bei diesen 3 Beispielen die meisten gedacht haben, ja, der erste ist der Gute und der zweite der Schlechte. Wie sieht es nun bei diesem Paar aus? Wer war bei diesem Paar der Gute und wer war der Schlechte?
Situationsabhängig.
Oho. Also meistens sagen wir, Esau, der von Gott abfiel, war der schlechte Mensch, und Jakob, der ein guter Mann war, weil er Gott bei Gott blieb. Vom Erzvater Jakob sagen wir eben, dass er ein guter Mann war. Doch ich möchte mit euch die Charaktere von diesen beiden Menschen anschauen. Und vor allem den Charakter von Jakob. Und dann stellen wir die Frage, wer war der Gute und wer war der Schlechte? Also im 1. Mose 27 lesen wir, dass Jakob zusammen mit seiner Mutter seinen Vater Isaac und seinen Bruder Esau betrogen hat. Na, die Geschichte dahinter ist äußerst beunruhigend. Die Erbschaft, die ja vom Vater auf den Sohn übertragen wurde, wurde damals nicht durch ein schriftliches Testament bestätigt wie heute, sondern durch eine feierliche Handlung. Diese Handlung schloss das Händeauflegen ein. Vater legte seine Hände auf den Sohn, um zu bestätigen, dass der Sohn der Erbe war. Der Vater Isaac wollte unbedingt den Segen auf seinen Erstgeborenen legen, auf den Esau. Doch weil eben Isaac blind war, konnte Jakob den Platz seines Bruders nehmen und hat so seinen Vater betrogen. Während Esau auf Jagd war, zog Jakob die Kleider seines Bruders an und gab vor, er sei Esau, und kam vor seinem Vater, um den Segen zu empfangen. Als er vor seinem Vater stand, fragte Jakob, bist du wirklich mein Sohn Esau? Und Jakob antwortete, ich bin's. Er log seinem Vater auf gemeinste Art und Weise an. Und dabei hat er seinen Bruder betrogen. Das war eine Strategie und nicht ein Fehlverhalten. War Jakob der Gute in dieser Geschichte? Jakob musste vor dem Zorn seines Vaters und vor dem Zorn seines betrogenen Bruders Esau fliehen. Jakob hielt sich 20 Jahre lang von seiner Heimat und von seiner Familie fern auf. Er fand ein Zuhause bei seinem Onkel Laban. Bei seinem Onkel Laban verliebt er sich in Rahel, die jüngere der beiden Töchter von Laban. Doch an seiner Hochzeitsnacht, das muss man sich vorstellen, als seine Braut ihre Schleier hochzog, fand er nicht Rahel, sondern ihre Schwester Lea vor sich. Als er am nächsten Tag mit seinem Schwiegervater sprach, hat Herr Kuhl gesagt, ja, es ist nicht unsere Gepflogenheit, die Jüngere vor der Älteren heiraten zu lassen. Wie wir wissen, Jakob konnte Rahel, die Liebe seines Lebens, doch noch als zweite Frau heiraten. Doch hier ist der springende Punkt. Er vergaß die Hinterlistigkeit von Laban, von seinem Schwiegervater, nie. Und statt mit Würde oder mit Vergebung auf diese List zu reagieren, antwortete Jakob mit einem weiteren Betrug. Jakob hatte Verantwortung für die Schafherden von seinem Schwiegervater Laban. Und bei dieser Verantwortung durfte er quasi als Nebenjob selber eine Schafherde aufbauen. Was er machte, war jedoch folgendes. Er entwickelte eine Methode, bei der er Laban die schwachen und ungesunden neugeborenen Lämmer zuteilen konnte und die starken und gesunden für sich behalten konnte. Mit der Zeit, mit den Jahren, wurde die Herde Jakobs gesünder als die von Laban und seine Strategie ist immer offensichtlicher geworden. Es war nicht zu übersehen, dass seine Herden schneller wuchsen, besser aussahen als die von seinem Schwiegervater. Und als die Söhne von Laban diese Entwicklung merkten, wurden sie auf Jakob zornig. Das ist ja Betrug, werden sie wohl gesagt haben. Er nützt das Vertrauen unseres Vaters aus. Und Jakob merkte, dass es bald zu einem boshaften Streit kommen würde. Und an diesem Punkt traf er eine weitere bedenkliche Entscheidung. Er entschied sich nicht für eine Aussprache, nicht für eine kulante Lösung, sondern dafür, sich auf und davon zu machen. Gott hat ihm zwar offenbart, dass es Zeit war, sich von Laban zu trennen, doch nicht auf der Art und Weise, wie Laban es tat. In einer Nacht- und Nebelaktion, als sein Schwiegervater Laban auf Reise war, nahm Jakob seine Frauen, seine Kinder, seine Diener, seine Herden, sein Hab und Gut und eilte einfach von Laban davon. Genau wie damals, 20 Jahre zuvor, als er sich von Esau gedroht fühlte, griff er nun zur selben Taktik. Nachdem er Laban betrogen hat, ging er einfach davon. Er zog die Flucht. Er wich dem Problem aus. Nun, als Laban von seiner Reise zurückkehrte, war Jakob weg. Wir können uns die Gefühle von diesem Schwiegervater und Großvater und Vater uns vorstellen. Er war zornig. Und sowas ließ er nicht gefallen. Er nahm seine Söhne, seine Männer und jagte Jakob nach, holt ihn ein und stellt ihm diese Frage. Warum bist du heimlich geflohen und hast mich getäuscht und hast es mir nicht mitgeteilt? Er hat den Charakter von Jakob ziemlich gut beschrieben hier, nicht wahr? Heimlich geflohen und mich getäuscht. Nun, Laban war auch kein Heiliger, aber wir untersuchen den Charakter von Jakob. Und meine Frage nochmals ist die, kann man sagen, dass Jakob an dieser Stelle aufrichtig, transparent und integer gehandelt hat? War er der Gute in dieser Geschichte? Es ist an dieser Stelle, dass wir etwas Eigenartiges in der biblischen Erzählung feststellen müssen. Gott schützte Jakob. Trotz seiner listigen Handlungen, trotz seiner Unaufrichtigkeit hat Gott Jakob vor der Wut von seinem Schwiegervater Laban geschirmt. Gott warnte Laban extra in einem Traum, Jakob nichts anzutun. Und Laban war Gott gehorsam und er ging nach Hause, ohne Jakob zu schaden. Und Jakob ging weiter, merkwürdigerweise von Gott geschützt. Dieser Schutz, und das müssen wir in Klammern sagen, war das Ergebnis einer Verheißung, die Gott Jakob 20 Jahre zuvor gegeben hat. Als Jakob 20 Jahre zuvor auf der Flucht von seinem Bruder Esau war, hat er sein Leben Gott übergeben und Gott gab ihm einen Traum, in dem er die Engel Gottes auf einer Leiter auf- und abstiegen sah. Und bei diesem Traum hat Gott ihm Folgendes versprochen. Siehe, ich bin mit dir, ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich dir geredet habe. So, obwohl wir erkennen, dass Jakob unaufrichtig gehandelt hatte, hat er doch sein Leben Gott übergeben und Gott hielt sein Versprechen. Er schützte ihn. So, Jakob, der Betrüger, der Hinterlistige, der Geflohene, wenn ich das sagen darf, der doch sein Leben Gott übergeben hat, wird von Gott geschützt, als er nun den schwierigsten Schritt in seinem Leben macht. Er begegnet seinem Bruder Esau. Bis jetzt ist er immer vor den Konsequenzen seiner hinterlistigen Tendenzen geflohen. Nun muss er Konsequenzen stellen. Jakob ist an diesem Punkt nicht mehr so weit von seiner ursprünglichen Heimat, von seinem ursprünglichen Zuhause entfernt, als er lernt, dass Esau nun mit 400 Mann ihm entgegenkommt. Die Tatsache, dass Esau 400 Männer bei sich hatte, bedeutet, dass Esau selber inzwischen ein mächtiger Häuptling geworden ist und die Macht hat, Jakob und seine Familie zu zerstören. Jakob kann aber Esau nicht mehr ausweichen. Und Jakob bekommt Angst. 20 Jahre zuvor hatte Esau ihm gedroht, ihm das Leben zu nehmen, aufgrund von seinem Betrug. Und nun muss Esau eigentlich denken, dass Jakob zurückkommt, um seine Erbschaft zu beanspruchen. So kommt er mit 400 Mann Jakob entgegen. Und das ist der Punkt, wo Jakob betet. In seiner Angst verbringt er die ganze Nacht im Gebet. Und im Gebet begegnet ihm Gott. Gott kam zu Jakob als ein Mensch. Und zuerst denkt Jakob in seinem aufgeschreckten Zustand, dass ein Feind ihm begegnet. Es ist stockdunkel. Er kann seinen Feind nicht sehen, doch als der Fremde ihn an der Hüfte berührt und ihn lähmt, realisiert Jakob, mit wem er zu tun hatte. Und in diesem Moment hört er auf zu kämpfen und hält sich an dem Fremden fest. Und als er an ihm festhält, sagt er, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Wir machen hier eine Klammer auf. Ist das dein Gebet? Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Dieses Wort sprach er nicht mit Arroganz oder Übermut aus, sondern er sprach dieses Wort in Reue und Demut aus. In dem Buch Patriarchen und Propheten, in dem Kapitel über diese Begegnung, ein Kapitel, das ich sehr empfehlen kann, lesen wir Folgendes. Während er, Jakob, so um sein Leben kämpfte, lag das Bewusstsein der Schuld schwer auf ihm. Er wurde seine Sünden gewahr, die sich trennend zwischen ihm und Gott stellten. Reuig und gebrochen flehte er um seinen Segen. Er musste die Gewissheit der Sündenvergebung haben. Der Engel versuchte sich zu befreien, aber Jakob antwortete, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Hätte daraus vermessenes Selbstvertrauen gesprochen, wäre Jakob auf der Stelle getötet worden. Aber es war die Zuversicht eines Menschen, der sich seiner Unwürdigkeit bewusst ist und sich dennoch zuversichtlich auf die Treue Gottes verlässt, der seinen Bund hält. In Demut betete er, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Ist das dein Gebet? Mein Schwiegervater, der Vater von Miriam, hat immer gesagt, dass Menschen wie Kartoffeln sind. Ihre Augen gehen erst dann auf, wenn sie unten im Dreck sind. So war Jakob an dieser Stelle. Aber in dieser Situation, als er sich seiner Sünde bewusst war und aufrichtig um Vergebung bat, war er auch voller Zuversicht, weil er die Großzügigkeit und die Vergebungsbereitschaft von Gott kennengelernt hatte. Und aufgrund von diesem aufrichtigen Gebet hat Gott auch Jakob vergeben und geschützt. Und das wissen wir aufgrund von dem Namen, den Jakob diesen Ort gab. Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel. denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Wisst ihr, was das Name, der Name Phnuel bedeutet? El ist der Gottesname, nicht wahr? Phnuel bedeutet das Gesicht Gottes. Ich habe das Gesicht Gottes gesehen. Und im Nachhinein war es für Jakob nicht das Ringen und nicht die Angst und nicht das Lähmen, das diese Namensgebung bestimmte, sondern nein, ich habe das Gesicht Gottes gesehen. Ich habe Gott persönlich kennengelernt. Und in diesem Zustand, nach dieser Nacht ohne Schlaf, erschöpft, abgekämpft, hinkend, aber auf die Gnade Gottes vertrauend, begegnete er Esau. Ich lese, wie die Bibel diese Begegnung schildert und lade euch ein, diese Schilderung mit mir möglichst aufzuschlagen oder auf jeden Fall mit an der Leinwand zu werfen und an der Leinwand zu schauen. Und Jakob erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorn an und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Er selbst aber ging vor ihnen her und warf sich 7-mal auf die Erde nieder, bis er nahe an seinen Bruder herangekommen war. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Jakobs Begegnung mit Gott hat sein Verhalten geändert. Zum ersten Mal in einer äußerst gefährlichen Situation macht er sich nicht auf und davon. Im Gegenteil, er geht voran, um Esau zu begegnen. Er stellt sich an die Spitze seiner Familie. Dieses mutige Vorangehen ist ein äußerliches Zeichen seiner inneren Gedankenumstellung. Das ist das Zeichen seiner Bekehrung. Aber die Geschichte endet hier nicht. Genauso interessant wie dieses neue Verhalten von Jakob ist das Verhalten von seinem Bruder Esau. Bitte achtet genau auf diesen Vers. Was passiert hier in Vers 4? Wer lief, um wen zu treffen? Wer umarmte wen? Wer hat wen einen Willkommenskuss gegeben? Wer zeigt hier Vergebung? Bitte gebt mir Antwort. Es ist Esau, nicht wahr? So, wer ist der Gute und wer ist der Schlechte in dieser Geschichte? Erstaunlich, nicht wahr? Wirklich erstaunlich. Derjenige, der verletzt wurde, ist derjenige, der vergeben hat. Jakob ist in dieser Geschichte der Betrüger und Esau vergibt. Ich will mit dieser Feststellung nicht versuchen, die Bibelgeschichte neu zu schreiben oder neu zu interpretieren. Tatsache ist, dass obwohl er sein Leben Gott übergeben hat, musste Jakob vermutlich sein Leben lang gegen seine eigenen Tendenzen hinterlistig zu handeln kämpfen. Und obwohl Esau sich von Gott abgewendet hat, ist er hier ein Vorbild für Vergebung. Wir haben die Tendenz, Menschen gut und schlecht einzustufen, doch diese Geschichte erinnert uns, nicht so schnell zu richten. Hier ist nicht alles gut oder schlecht, schwarz oder weiß, sondern in dieser Geschichte geht es um etwas anderes. Und die Frage, die diese Geschichte, vor der diese Geschichte uns stellt, ist einfach. Können auch wir vergeben? Gehen wir am Schluss zu der Nacht, als Jakob mit Gott gerungen hat, zurück. Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Nun möchte ich nochmals mit euch lesen, was Jakob sagte, als er sein Bruder Esau ihm vergibt. Ich habe doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Das ist ja der Vers, den wir am Anfang betont haben. Jakob hat kurz zuvor Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Nun sagt er, dass das Angesicht seines Bruders ihn an das Angesicht Gottes erinnert. Warum? Wann ist das Angesicht eines Menschen wie das Angesicht Gottes? Was meint ihr? Die Antwort finden wir nicht in der Bibel, aber es liegt nahe. Im Gesicht Esaus hat er die Vergebungsbereitschaft Gottes gesehen. Dieselbe Vergebungsbereitschaft, die er in seiner Nacht des Ringens bei Gott gefunden hat, sieht er nun in den Handlungen Esaus. Esau war für ihn ein Beispiel für die Art und Weise, wie Gott ihm für seine Hinterlistigkeit vergeben hat. Ich habe in deinem Angesicht, Esau, das Gesicht Gottes gesehen, weil du mir vergeben hast, wie Gott mir vergibt. Hier hören wir mit der Geschichte auf und stellen am Schluss eine sehr einfache Frage. Was sehen Menschen, wenn sie in unser Gesicht schauen? Das ist die Frage, die wir beantwortet haben. Was sehen Menschen, wenn sie in unser Gesicht schauen? Sehen Menschen das Gesicht unseres großzügigen, unseres barmherzigen Vaters? Die Predigt heißt ja das Gesicht Gottes. Was sehen Menschen, wenn sie in unser Gesicht blicken? Sehen sie Gottes Gesicht? Ich möchte dich ermutigen, ein Mensch zu sein, der den Charakter Gottes widerspiegelt. Nicht nur allgemein, sondern auch in der Vergebungsbereitschaft. Als Jesus am Kreuz hing, haben einige der Menschen, die ihn spotteten und verfolgten, auch das Antlitz Gottes gesehen. Der römische Hauptmann, das ist wahrhaftig Gottes Sohn. Als er die Worte Vater, vergib hörte, erkannte in dem Gesicht Jesus das Gesicht Gottes. Keiner von uns ist vollkommen gut oder vollkommen schlecht. Wie Jakob kämpfen wir alle mit unserem eigenen Ich. Doch wenn wir Jesus in seinem Wort begegnen, dann werden wir ihm ähnlicher. Oft müssen wir mit Sündenbekenntnis ringen, wie Jakob. Doch ich möchte ermutigen, Jesus nicht loszulassen, bis du diesen Segen gefunden hast, den Segen seiner Vergebung. Lass uns beten, dass wir unseren Vater im Himmel verherrlichen können, indem wir seine Vergebung weitergeben. Das ist mein Gebet für uns als Einzelne und auch für diese Gemeinde. In seinem Namen. Amen. Vater unser, wir sind zusammengekommen, um dich anzubeten. Wir möchten, dass unser Gottesdienst nicht nur hier stattfindet, sondern im Alltag. Wir möchten, dass unser Gesicht deine Herrlichkeit in einem kleinen Ausmaß, aber doch widerspiegelt. Wir möchten nicht übermutig werden, sondern demütig bleiben. Wir möchten dich um deine Führung, um deine Leitung für die kommende Woche bitten. Und wir übergeben unser Leben erneut. Wir danken, dass du uns annimmst. Im Namen Jesu. Amen.